Die Predigt heißt einen Atemzug vom Himmel entfernt. Vom Gesetz frei oder doch verurteilt. Es ist mir ein tiefes Anliegen, mit dieser Predigt unseren Glauben und euren Glauben zu festigen und euch und mir ein befreites Leben mit Christus zu eröffnen. Manchmal ist es ja sonst stressig, das geistliche Leben, und man fragt sich je nach Situation, ob Gott einem wirklich liebt und ob er alle Sünden vergeben hat oder ob da doch nur die vergeben worden sind, an die ich gedacht habe. Und was ist mit den Sünden, die ich vergessen habe? Eines Tages waren wir zusammen und da war ein ganz alter Bruder und der hat uns erzählt, er hätte gerade im Winter jetzt einen Autounfall gehabt. Das Auto sei so aufs Eis gekommen und dann schräg weggerutscht. Aber er hätte dann gesagt, nachher, ja lieber Gott, verzeih mir, dass das Auto weggerutscht ist. Und da habe ich ihm gesagt, ja, aber da kannst du ja gar nichts dafür. Und er hat da mit einem Lachen gesagt, ja, sicher ist sicher. Ich schätze diesen Bruder, habe ihn immer geschätzt. Aber was ist denn mit diesen Sünden, die ich vergessen habe? Was ist denn mit dem 435. Mal, wo ich zu Gott gehe, weil ich schon wieder gelogen habe? Oder dem 187. Mal, wo ich mit meiner Frau erneut gestritten habe? Was ist mit den geheimen Sachen, die ich Gott noch nie gesagt habe und für die ich mich doch schäme? Wie sicher sind wir uns eigentlich seiner Vergebung? Und wie stehen wir zu diesen 10 Geboten? Die Frage ist ja, sind mir die 10 Gebote egal oder betrachte ich sie? Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie betrachte? Was genau geht denn in mir vor? Bin ich ein Versager, der es nie schafft, oder trotzdem wirklich ein Sieger? Was denkt ihr? Was hat euch verändert? Sind es die Gebote oder der Heilige Geist? Oder ist das eine mit dem anderen verbunden? Das neue Leben, wovon Gott in der Bibel spricht, was ist das genau? Ist es hier auf Erden schon erreichbar oder erst im Himmel? Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleibe da selbst, dass ich dir gebe steinerne Tafeln und Gesetze und Gebote. So steht es in Exodus 24, 12. Die 10 Gebote oder auch 10 Worte sind eine Zusammenfassung von Gottes Wunsch, wie wir uns gegenüber ihm und den Mitmenschen verhalten sollen. Warum bekamen dazumal die Israeliten die 10 Gebote erst viele Jahre später beim Auszug aus Ägypten? Waren vorher keine Gebote da? Nach was hat man sich damals ausgerichtet von Anfang an? Sicherlich waren da Überlieferungen seit Grundlegung der Welt. Sie wurden mündlich weitergegeben von Generation zu Generation. Die Israeliten haben sie immer mehr vergessen, respektive sie immer weniger beachtet, und darum hat Gott sie den Israeliten in einfachster Form in Erinnerung gerufen. Die 10 Gebote sind: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Warum sind es nur 10 Gebote? Warum nicht 300? Oder warum machen wir nicht gleich 600 draus? Was war der Gedanke, der Grundgedanke von Gott, dass er uns diese 10 Gebote gab oder eben diese 2, liebe Gott und liebe deinen Nächsten? Die Frage in Römer 6,1 greift einen Einwand auf, den ein Gesprächspartner angesichts der kühnen Aussage erheben könnte: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in unserer Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das Gesetz ist dazwischen gekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. So steht es in Römer 5, 20, 21. Aber Frage an euch, wenn alles nur Gnade ist, wie lässt sich dann verantwortliches Handeln begründen? Schon wieder stehen wir vor der uns immer wieder quälenden Frage, verurteilt mich das Gesetz oder macht mich das Gesetz frei? Wenn wir diesen Text betrachten, so steht, dass die Sünde mächtig wurde durch das Gesetz. Doch schon wieder beschleicht mich dieses Gefühl, dass die Last durch das Gesetz schwer wiegt und mich stetig verurteilt. Auch den Juden, die Christus vorgeworfen haben, blieb also nichts anderes übrig, als das Gesetz zu betrachten, und dadurch entstand ein permanent schlechtes Gewissen und die Sünde wurde übermächtig in ihnen. Sie hatten nämlich keine Lösung auf die Verurteilung durch die Sünde. Sie mussten das Problem durch eigene Leistung lösen. Wenn die Sünde überhand nimmt in dir und mir, dann muss ja eine Lösung her, um das Leben erträglich zu machen. Doch was hilft da? Was denkt ihr? Ja genau, man versucht es durch kleinere Zusätze, wie am Sabbat darf man dann nicht so lange laufen, dass es schon nach Sport aussieht, oder es dürfen nur eine Anzahl Nägel in den Schuhen sein, da sonst die Schuhe zu schwer sind und es demzufolge Arbeit ist. Kühe darf man selbstverständlich nicht melken, das ist ja Arbeit. Ach ja, kochen geht auch nicht, oder wenn, dann nur vorkochen. Aufwärmen, okay, da könnte man noch diskutieren. Man könnte endlos aufzählen. Wenn wir ganz in uns hineinrochen, dann sehen wir dieses oder jenes, was uns irgendwie bekannt vorkommt. Jedoch in diesem Text steht im zweiten Teil, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wie soll ich das verstehen? Nehmen wir den Gedanken der viel mächtigeren Gnade nochmals auf. In den Versen Römer 6, 2 bis 11 zeigt Paulus, dass dieser Einwand der billigen Gnade unberechtigt ist, weil das Leben der Christen durch ihre Zugehörigkeit zu Christus auf eine neue Grundlage gestellt wird. Anders ausgedrückt kann niemand einem Verstorbenen gegenüber einen Herrschafts- oder Rechtsanspruch geltend machen. Das Gleiche gilt auch für die Sünde. Da steht ja, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und weil Gott durch Jesu Auferweckung Sünde und Tod überwunden hat, gibt es für den, der sich mit diesem Geschehen durch die Taufe verbinden lässt, die Möglichkeit eines neuen Verhaltens, das nicht von der Sünde bestimmt ist. Dieser Gedankengang wird schlüssig, wenn man den Taufakt, der mit Christus verbindet, im Blick auf das Untertauchen als ein sinnbildliches Sterben versteht. Wir vergleichen Galater 3, 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Oder Kolosser 2, 12, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das neue Leben ist also nicht sinnlos, sondern geprägt von der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. So steht es in Römer 6, 7. Die Verse in Römer wiederholen den Gedankengang von den Versen 2 bis 4. Leib der Sünde bezeichnet den Menschen, der ganz der Sünde verfallen und in seinem konkreten leiblichen Tun zu ihrem Werkzeug geworden ist. Diese von Egoismus, Ungehorsam und Auflehnung gegen Gott bestimmte Existenzweise, der alte Mensch, kommt an sein Ende, wenn sie durch die Taufe hineingenommen wird in die Wirklichkeit des Todes von Jesus. Dieses Bild vom alten Menschen, der in der Taufe stirbt, hat doch etwas Befreiendes und lässt erst die Auferstehung als neuer, befreiter Mensch zu. Das Problem ist einfach, dass wir den alten Menschen sozusagen mumifizieren und dann weiter mit uns rumtragen. Doch dieses Bild müssen wir angesichts der vielen Texte in der Bibel von uns weisen. Du und du und du und ich, wir sind doch neu geboren. Das ist der neue Mensch in Christus und wird es bleiben bis zur Wiederkunft. In diesem Sinn könnten auch du und ich sagen, wir sind freie und gerechtfertigte Sünder. Der alte Mensch hat da nichts mehr zu tun und ich muss ihn auch nicht die ganze Zeit wieder auferwecken. Der alte Mensch ist so gestorben, damit wir neu mit Christus zusammen sein können, im Vertrauen, dass alles bezahlt ist. Alles ist bezahlt. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. So steht es in Römer 6, 18. Noch einmal setzt sich Paulus mit der Anfrage von Vers 1 auseinander. Heißt das Gesetz aufheben nicht zum Sündigen auffordern? Mit Vers 16 bis 23 begründet Paulus sein entschiedenes Nein. Der Mensch ist darauf angelegt, sein Leben einer Macht zu unterstellen, Jesus Christus. Entweder ist dies Sünde oder Gerechtigkeit. Da wir aber von der Sünde freigesprochen sind und der Botschaft von Jesus Christus uns unterstellt haben, steht unser Leben im Dienst von Gottes Gerechtigkeit. Wir müssen nicht mehr sündigen. Die meisten verstehen das als Vorgabe oder noch mehr, dass dies als Mensch in dieser Welt erreichbar ist. Aber das steht ja gar nirgends in der Bibel. Wer sündigt, der ist nicht richtig mit Gott. Das steht ja auch nirgends. Irgendeines Tages werden wir gar nicht mehr sündigen. Das steht ja auch nirgends in der Bibel. Doch heißt das auch, wir werden nicht sündigen. Wenn Gott uns sagt, dass wir aus uns nichts hinzutun können, denken wir dann, wir könnten die Erlösung durch eigene Leistungen herbeiführen. Letzthin hörte ich wieder Menschen, die eine Mischung hatten zwischen Erlösung von Christus, ja, aber doch ein paar Sachen, die muss man unbedingt ändern, sonst geht das nicht. Und ich habe mir gedacht, das ist so kein schönes Evangelium. Diese Mischformen, von dem her sage ich, dann bin ich lieber kalt, aber keine Mischform. Das ist übrigens das Thema von kalt und warm. Mischformen. Wenn ich heiß bin, dann bin ich überzeugt, dass das, was Christus am Kreuz getan hat, ein für alle Mal reicht. Ein für alle Mal reicht. Für alle meine Sünden. Dieses Evangelium, so gepredigt, sagt Paulus immer wieder, diese Mischformen, das ist das verfälschte Evangelium. Und Paulus sagt von sich selber, ich habe das Evangelium von Christus. Und wenn Paulus diese Mischformen sagt, hört doch auf mit diesen Mischformen. Der ganze Galaterbrief erklärt er, warum das so zermürbend ist. Glaubt doch einfach, dass Christus alles bezahlt hat. Alles hat Christus bezahlt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Zum Glück haben wir Paulus, der die gleichen Probleme hatte wie wir. Es geht mir ja nicht anders. Wie manchmal habe ich schon gedacht, wieso hast du das jetzt wieder gemacht? Zum 435. Mal wirst du auch gescheiter. Und doch habe ich mir angewöhnt, für mich selber in Anspruch zu nehmen, ich bin angenommen. Und zwar jetzt, genau jetzt. Ich war es gestern, ich bin es heute. Und ich werde es morgen sein. Ich werde es so lang sein, solange ich mich an Christus festhalte. So lange bin ich gerechtfertigt. Im Teil 2 kommt ja Paulus und sagt, ja, ich kann es ja nicht, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es bleibt Paulus nur der Schrei um Rettung aus diesem dem Tod verfallenen Dasein. Vers 25a stellt er den Notschrei einen ganz knappen Dank für die Erlösung gegenüber, der dann in ganzem Kapitel 8 das Leben im Geist begründet wird. Wir wollen schauen, wie sich Paulus zu dieser Frage äußert und ob er ein perfekter Christ geworden ist. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. So steht es in Römer 6. Solange der Mensch selbstmächtig sein Leben bestimmt und dem toten Buchstaben hinterherrennt, kann das Gesetz ihn statt zum Gehorsam gegen das Gebot auflehnen. In der Psychologie wird gesagt, dass das, was ich am meisten bekämpfe, mein persönliches Problem ist. Wo aber das Gesetz seinen Einfluss einbüßt, führt Gottes Geist zu einer von innen geleiteten Erfüllung des Willen Gottes. Paulus schreibt, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wenn ich und du überzeugt sind, dass all unsere Schulden vergeben sind, dann verwandle ich mich automatisch in das, weil es tut mir ja dann leid, wenn ich was Dummes tue. Das hat nichts mit billiger Gnade zu tun. Billige Gnade ist, gibt es gar nichts. Reden wir auch gar nicht darüber. Das Selbstverständnis, ich bin frei, muss doch in uns ein gutes Gefühl auslösen. Als Sünder, die wir immer wieder fallen und doch gerecht sind. So lang, bis Christus kommt. So lang, bis wir unsere Augen schließen. In Römer 7, 2 bis 25 ist der alte Mensch dargestellt. Im Kapitel 8, da beginnt man, Paulus, mit einer knappen Feststellung. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So gibt es nun keine Verdammnis für uns. Und wie wir das in diesen schönen Liedern gesehen haben, der Preis ist bezahlt worden am Kreuz. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So, jetzt muss ja dieser Geist, der in uns wohnt, uns sagen, hab doch keine Angst, du bist frei gemacht durch Christus. Das sagt der Geist, wenn wir zuhören. Und wenn wir wieder mal Angst haben und denken, oh, schon wieder einen Fehler, schon wieder was ganz Dummes gemacht. Muss ja nach dem tut mir leid, der zweite Gedanke sein, aber ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Das ist das Leben im Geist und das ist die Wirklichkeit, die sich in unserem Leben entfalten sollte. Paulus greift nochmals zurück auf Römer 7,6, wenn er sagt, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Die Begründung in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich und dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Christ steht in einer neuen Lebensordnung, die vom Geist bestimmt ist. Denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes, steht es in Römer 8,14. Seht ihr, nun sind wir von der Verdammnis durch das Gesetz hindurchgedrungen zu dem, was wir wirklich sind. Wir sind freie Kinder Gottes geworden. Und zum Schluss das Beste, Römer 8,15-17. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir frei sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Steht es in Römer 8,34. Paulus nennt hier den tiefsten Grund für die Gewissheit der Befahrung und Errettung. Gott ist auf unserer Seite. Wer will uns verdammen? Das können nur wir machen, indem wir uns selber immer wieder den alten Menschen in den Rucksack packen. Christus will für uns ein freies, schönes Leben haben. Weil die Liebe Christi sich in seinem Tod so nahtlos der menschlichen Not zugesellt hat, kann uns kein Leid und keine Entbehrung von ihr trennen. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Versprechen für uns in Anspruch nehmen. Niemand kann dich oder dich von der Liebe Gottes trennen. Versteht ihr? Ein ganz wichtiges Thema. Der alte Mensch ist gestorben. Wir sind eine neue Kreatur. Und wir werden es bleiben. Die Ewigkeit hat angefangen. Sie fängt nicht erst im Himmel an. Dann ist eine andere Ewigkeit. Aber die Ewigkeit mit Christus leben wir heute drin. Und wir nehmen das in Anspruch, alles Alles, alle meine Fehler wurden zugedeckt. Und wenn Christus sagt und Gott sagt, ich habe eure Fehler ins Meer geworfen, dann geht er ja nicht und holt sie wieder raus. Und wenn Christus sagt und Gott sagt, ich habe eure Fehler vergessen, dann holt er sie ja nicht mehr zurück. Diese Fehler sind weg. Gott müsste sich ja selber widersprechen, wenn er alte Fehler wieder zurückholt und sagt, ja gut, okay, also den einen da, den holen wir nochmal zurück. Dieses Selbstverständnis wünsche ich euch, wünsche ich mir, denn es macht so einen Unterschied im Leben, ob wir einfach annehmen können, alles ist okay. Alles ist gedeckt durch den Tod von Jesus. So seid ihr nun frei und bleibt frei. Seid glücklich und genießt das Leben, das ihr mit Christus habt. Amen.